weil die Einschätzungen und Überzeugungen von Eltern sich ganz stark auf die Bildungsentscheidungen von den Kindern auswirken.
Sie hat für uns erforscht, wie Eltern MINT-Berufe wahrnehmen, welche Hürden es noch gibt und welche Chancen in der MINT-Bildungs- und Berufsorientierung liegen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder Therese Niss. Ich bin die Vorständin der Mintality-Stiftung. Unser heutiger Gast ist Frau Professor Simone Heckel. Sie ist Verhaltensökonomin und war eine der Hauptverantwortlichen unserer letzten Mintality-Studie, die hieß »Wie denken Eltern MINT?« Liebe Simone, schön, dass du heute bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Simone, bevor wir direkt in die Studie eintauchen, magst du dich vielleicht ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
Ja, gerne. Also mein Name ist Simone Heckel, ich bin Professorin an der Uni Salzburg für Verhaltensökonomie. Das heißt, ich beschäftige mich mit Psychologie und Ökonomie, beziehungsweise versuche ich Einsichten aus der Psychologie zu verwenden, um ökonomische Modelle besser an tatsächliches menschliches Verhalten anzupassen.
Das heißt, im Endeffekt schaust du dir an, welche Auswirkungen unterschiedliche Dinge, Verhaltensweisen auf Entscheidungen haben, oder?
Genau.
Du bist jetzt seit Anfang dieses Jahres auf der Universität Salzburg-Lautern und warst vorher in Norwegen, beziehungsweise bist es ja eigentlich auch noch mit einem Teil deiner Arbeit. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was hier auch die Unterschiede sind zwischen Österreich und Norwegen, gerade auch in diesem Bereich?
Das ist eine sehr spannende Frage, die vielleicht sogar den Rahmen des ganzen Podcasts sprengen könnte. Aber eine kurze Antwort ist vielleicht Datenzugänglichkeit. Also in Norwegen gibt es schon sehr lange Arbeit mit Registerdaten, was uns als Forschenden ermöglicht, gerade in Kombination mit Feldexperimenten wirklich Langzeitauswirkungen von den Interventionen zu messen, was natürlich für die praktische Relevanz eine sehr, sehr große Rolle spielt. Da, glaube ich, hat Österreich noch ein bisschen Aufholbedarf. Aber ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung und bin optimistisch, dass sich hier noch viel Spannendes auch in Österreich ergeben wird.
Also auch in dieser Hinsicht, Daten sind das neue Öl, oder?
Ja.
Genau. Gut, starten wir vielleicht gleich in die Studie hinein. Ich glaube, das ist etwas, was auch alle Zuhörer und Zuhörer interessieren wird, weil dieser Podcast dreht sich ja auch um das Thema Berufsorientierung. Und die Studie ist eigentlich auch ein Ausgangspunkt für den Podcast und für diese Podcast-Reihe, weil wir uns eben angeschaut haben, wie Mütter und Eltern überhaupt Berufsorientierung für ihre Töchter denken. Und da haben wir herausgefunden, dass es definitiv Sinn macht, Berufe näher zu erklären, vor allem MINT-Berufe, was genau die Berufe beinhalten und wie auch der Arbeitsalltag ausschaut. Du warst eine der Expertinnen in diesem Bereich, die auch die Studie durchgeführt haben. Was war der Ausgangspunkt der Studie? Warum war es so wichtig, sich vor allem hier die Rolle der Eltern anzusehen?
Dieser Schwerpunkt auf Eltern basiert eigentlich aus verschiedensten Erkenntnissen aus früheren Studien. So haben wir zum Beispiel eine Studie gemeinsam mit Kerstin Grosch und Martin Kocher durchgeführt, die heuer publiziert worden ist. Wir sind sehr freudig im European Economic Review, wo wir uns angesehen haben, Geschlechterunterschiede in den Interessen in MINT, also interessieren sich junge Mädchen mehr für MINT oder weniger für MINT als Buben. Und das war so der erste Ausgangspunkt. Wir haben gesehen, okay, schon bei Volksschulkindern gibt es systematische Unterschiede, wie sehr sie sich für MINT und MINT-Berufe interessieren.
Das war die Rubitopia-Studie.
Genau.
Das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt auch für die Mintality-Stiftung, weil die haben wir ja auch in Auftrag gegeben. Und da ist eben auch herausgekommen, vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass eben nach einer Intervention, also einem digitalen Lernspiel, das ungefähr 6 Wochen gedauert hat, wo die Kinder jeden Tag eine gewisse kurze Einheit, nur 10 Minuten gespielt haben, sich danach die Mädchen signifikant stärker für MINT-Berufe interessieren, was ja eigentlich auch ganz interessant ist. Ich sage immer wieder, wenn es ein bisschen mit Computerspielen geht, dass sich Mädchen nachher stärker für MINT-Berufe interessieren, dann ist das ja eigentlich sehr positiv, oder?
Absolut. Und eben, die Dauer zeigt auch ein bisschen, dass der akademische Publikationsprozess manchmal etwas länger ist.
Scheinbar, ja, genau.
Aber eben seit einem Monat offiziell publiziert. Und als in einer anderen Studie in der Kooperation mit dem DIW in Berlin und Julia Schmiede und Katharina Drescher haben wir uns Kinder im Alter zwischen 12 und 14 in Wien angesehen. Und da hat sich gezeigt, dass Kinder, die angeben, dass ihre Eltern weniger mit ihnen über Technik sprechen, sich auch weniger zutrauen und selber weniger Interesse für diese Themen haben. In dieser Studie war es eine reine Korrelation, aber es war schon ein erster Anhaltspunkt, dass Eltern offensichtlich eine wichtige Rolle spielen könnten.
Gerade bei uns jetzt auch in der Studie ist ja herausgekommen, dass die Eltern eine starke Rolle auch in der Berufsorientierung schon spielen. Das kann jetzt natürlich positiv und negativ sein. Ich glaube, je stärker die Eltern eine MINT-Qualifikation haben, umso mehr raten sie auch ihren Kindern und vor allem auch ihren Mädchen Richtung MINT zu gehen. Kann man das so sagen?
Ja, nicht zwingend nur basierend auf unserer Studie, aber es zeigen sich an, also in anderen Studien zeigt sich, dass die Berufe von Eltern stark mit denen der Kinder korrelieren. Also es ist viel wahrscheinlicher, dass ich Ärztin werde, wenn einer meiner Eltern Arzt ist und ähnliches. Und darüber hinaus zeigt sich eben auch in anderen Studien, die jetzt keinen MINT-Fokus haben, dass sich elterliche Einstellungen auf elterliche Investitionsentscheidungen auswirken. Also wenn Eltern zum Beispiel daran glauben, dass wenn ich in Bildung investiere, mein Kind auch wirklich erfolgreich werden kann, sind sie viel eher bereit, wirklich in die Bildung des Kindes zu investieren. Und da gibt es eine Reihe von Studien, die eben diese Zusammenhänge aufzeigen und oft auch kombiniert mit falschen Wahrnehmungen, zum Beispiel falschen Wahrnehmungen von den Fähigkeiten des Kindes.
Simone, wie wurde die Studie konkret durchgeführt? Wer hat teilgenommen? Wie groß war die Stichprobe? Ich glaube, es gab ja dann auch Videos. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
Also wir haben über 1300 Eltern befragt in einer Online-Studie. Alle diese Teilnehmenden sind Eltern von Töchtern im Alter zwischen 10 und 19 Jahren. Zusätzlich haben wir auch 400 Eltern von Söhnen im gleichen Alter befragt. Und die Studie hatte verschiedene Teile und sie besteht einmal aus einem deskriptiven Teil, wo wir eben fragen, was sind Stereotype über MINT-Karrieren oder auch Geschlechterstereotype über Fähigkeiten in MINT und ganz viele Fragen auch zum Thema Berufsorientierung. Beschäftigen Sie sich damit? Wie beschäftigen sich Eltern damit? Woher bekommen Sie Ihre Informationen? Und was ist Ihnen wichtig? Und dann das wissenschaftliche Kernstück der Studie ist ein Experiment, wo Eltern zufällig eins von drei unterschiedlichen Videos gezeigt wurde. Das erste Video ist ein Fähigkeitenvideo, wo mit Stereotypen im Bereich Geschlechterunterschiede in MINT-Fähigkeiten aufgeräumt wurde. Das zweite Video ist ein Karrierevideo, gleicher Aufbau wie beim Fähigkeitenvideo, aber jetzt geht's darum, okay, wie schauen Karrieren im MINT wirklich aus? Das dritte Video war ein Kontrollvideo, in dem es einfach nur darum ging, wie kann man Kindern helfen, besser zu lernen und wieso sind Kinder oft unkonzentriert bei der Hausübung. Das ist quasi ein Placebo-Video, damit wir auch eine Kontrollgruppe haben. Und nachdem die Eltern diese Videos gesehen haben, haben wir sie nach ihrer Investitionsbereitschaft gefragt. Dabei haben wir uns einerseits angesehen, ob sie bereit sind, Zeit zu investieren und ob sie bereit sind, Geld zu investieren.
Simone, vielleicht bevor wir dann wirklich auch in die einzelnen Details der Studie eintauchen, kannst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz grob erzählen, was sind vielleicht die drei Key Findings der Studie?
Ja, gern. Also die drei Findings der Studie sind einerseits, wir finden in der Kontrollgruppe einen Zusammenhang zwischen elterlichen Einstellungen. Es können Stereotype im Bereich Geschlechterunterschiede oder Stereotype für MINT-Karrieren sein und der Bereitschaft, in MINT zu investieren. Also es gibt diesen Zusammenhang. Was Eltern denken, ist auch wichtig im MINT-Bereich. Das ist so das erste große Finding. Das zweite Finding ist, es gibt Stereotype, was sowohl MINT-Berufe angeht, als auch was Geschlechterunterschiede angeht. Sprich, Menschen können nicht so gut einschätzen, was MINT-Berufe vielleicht wirklich alles sein können, haben wenig Erfahrung damit und sie glauben immer noch zu einem gewissen Teil, dass Buben solche Sachen wie komplexe Probleme lösen doch besser können als Mädchen. Und drittens, kurze Informationsvideos, vor allem wenn sie über Karrieren im MINT-Bereich aufklären und Karrieremöglichkeiten, können Investitionsbereitschaft beeinflussen, kausal.
Fangen wir vielleicht mit dem Thema Geschlechterstereotype an. Eines der Findings war ja auch, dass 76% der Eltern glauben, dass Burschen geeigneter sind für MINT-Berufe als Mädchen. Das ist ja, wenn man Studien kennt, wo einfach immer wieder herauskommt, dass es hier eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen Burschen und Mädchen, eigentlich immer noch frappierend. Warum glaubst du, ist das so vorherrschend? Gibt es da gewisse Fähigkeiten, die da stärker die Burschen heraushebt? Oder sind das wirklich noch diese Stereotypen, Burschen gehören in den MINT-Bereich und Mädchen sind stärker auf der sprachlichen Seite, die einfach hier tatsächliche empirische Ergebnisse überlagern?
Ich glaube, die Antwort ist komplex. Zum einen muss man sich natürlich die Feinheit anschauen. Man sieht schon, dass der Großteil der Eltern um die 50% antwortet. Das heißt, der Großteil der Eltern geht in Richtung beide gleich. Und ich glaube, das ist auch mittlerweile wirklich durchgedrungen, dass das die Antwort ist, die man eigentlich vielleicht auch geben sollte. Damit, dass das gesagt ist, sieht man aber trotzdem, wenn jemand abweicht, weichen sie immer in Richtung der Buben ab. Und diese Abweichung ist stärker, wenn man fragt, was denken andere Eltern? Und diesen Punkt finde ich eigentlich sehr spannend. Das heißt, es zeigt ein bisschen, dass in der Gesellschaft immer noch die grundsätzliche Wahrnehmung ist, andere Eltern glauben, Buben können das besser.
Aha, das heißt, die Eltern glauben eigentlich, also sie selbst glauben, dass Mädchen und Burschen gleich geeignet sind. Aber auf die Frage, glaubst du, ist das bei anderen Eltern auch so, wird das sehr stark verneint.
Genau, also da sieht man die klarere Abweichung Richtung Stereotyp gegenüber Buben.
Und warum sind diese Stereotype so eigentlich so relevant für die Entscheidung von Mädchen, in welche Ausbildung sie gehen?
Weil die Einschätzungen und Überzeugungen von Eltern sich ganz stark auf die Bildungsentscheidungen von den Kindern auswirken. Es gibt zum Beispiel auch eine Studie, die den Kindern sagt, okay, eure Eltern werden erfahren, wie ihr euch entscheidet bei verschiedenen Aufgaben. Und wenn sie wissen, dass die Eltern das erfahren werden, entscheiden sich Mädchen stärker für irgendwelche sprachlichen Aufgaben, Buben stärker für irgendwelche mathematischen Aufgaben. Also man sieht, dass wirklich dieser Einfluss der Eltern sehr stark da ist.
Die haben fast ein bisschen Angst sozusagen, dass sie sich gegen die Neigung der Eltern entscheiden würden. Ist das in Österreich speziell ausgeprägt oder siehst du das in anderen Ländern, beispielsweise in Norwegen, ähnlich?
Das sieht man tatsächlich in anderen Ländern ähnlich. Und es ist so ein bisschen ein Paradoxon, dass man es auch in Skandinavien sieht. Und da wird viel über komparative Vorteile gesprochen, weil auch wenn Mädchen sehr gut in Mathematik sind, sie oft relativ gesehen in Sprachen noch besser sind, gerade im Vergleich zu Buben. Aber das ist ein bisschen ein offenes Puzzle, an dem die Forschung auch noch arbeitet, woher das wirklich kommt und wieso das einerseits so persistent ist und andererseits eben auch nicht zwingend in Ländern mit größerer Geschlechtergleichheit anders ist.
Ein weiteres Ergebnis der Studie betrifft auch die Wahrnehmung von MINT-Berufen durch die Eltern, nämlich vor allem auch, welche Eigenschaften Eltern MINT-Berufen zuschreiben. Da gibt es Ergebnisse, die zumindest mich teilweise sehr überrascht haben. Welche Eigenschaften sind Eltern bei Berufen besonders wichtig?
Also Eltern von Töchtern in unserer Studie war besonders wichtig ein sicherer Beruf. Also sicher einerseits im Sinne von ein sicherer Arbeitsplatz, ich verliere meinen Job nicht, aber auch im Sinne von sicher, ich arbeite nicht mit Chemikalien oder anderen Dingen, die mich körperlich gefährden könnten. Das Allerwichtigste war allerdings, dass es eine interessante Arbeit ist. Und der dritte Punkt, der Eltern von Töchtern sehr wichtig war, war, dass es eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt.
Jetzt ist es ja so, wenn ich mich an die Ergebnisse erinnere, beim Thema interessante Arbeit, das ist den Eltern sehr wichtig. Sie sehen aber auch MINT-Beruf als interessant an. Ja, da gab es in beiden Richtungen sehr, sehr hohe Ergebnisse. Das ist bei anderen Themen, glaube ich, wie beispielsweise bei dem Thema sichere Arbeitsstelle und vor allem auch bei dem Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf anders. Also wenn man sich überlegt, 93% der Eltern ist wichtig, dass es gute und gesunde Sicherheitsbedingungen gibt. Und aber nur 60% werden MINT-Berufe als solche wahrgenommen. 84% der Eltern ist es wichtig, dass der Beruf vereinbar ist mit der Familie, aber sie sehen MINT-Berufe nur zu 41% vereinbar mit einer Familie. Was können wir hier tun? Muss hier die Wirtschaft, die Industrie mehr aufklären? Was siehst du hier als Lösungsmöglichkeiten? Weil das ist ja teilweise wirklich, sind auch das Stereotype, gerade wenn man geht in Richtung sichere Arbeitsstelle. Vor allem in die Richtung sichere Karriere, guter Verdienst sind MINT-Berufe ja eigentlich besonders positiv behaftete Berufe. Was kann man hier tun?
Ich glaube, hier ist Information genau der wichtige Punkt, weil wir sehen auch, wenn Eltern selbst im MINT-Bereich tätig sind, haben sie ganz andere Ansichten über MINT-Berufe. Also es scheint nicht tatsächlich so zu sein, dass MINT-Berufe nicht mit Familien vereinbar sind oder sehr gefährlich, sondern es scheint wirklich ein Bild von MINT-Berufen zu sein, das Leute immer noch in ihren Köpfen haben.
Woher glaubst du, kommt das?
das ist reine Spekulation, das basiert jetzt nicht auf der Studie. Ich glaube, einerseits ist einfach die moderne Arbeit in MINT noch nicht so angekommen. Man denkt vielleicht an Fabriken, man denkt an den weißen Mann, der einsam in seinem Labor arbeitet, aber man denkt nicht an Technologie, man denkt vielleicht nicht so viel an Zusammenarbeit, potenziellerweise in internationalen Teams, was allein schon viel mehr Flexibilität erlaubt, wenn man eh vielleicht in verschiedenen Zeitzonen arbeitet und ähnliches. Also ich glaube, die Vielfalt von MINT-Berufen ist vielleicht gar nicht so präsent.
Und das heißt, Kommunikation ist das A und O der Dinge, hier besser aufzuklären. Was kann man hier tun?
Wichtig ist es, Informationen zu schaffen, der Menschen vertrauen. Also ein reines Werbevideo wird wahrscheinlich nicht sehr viel Vertrauen schaffen. Und das ist auch was, was wir in der Studie sehen. Unsere Videos werden als sehr vertrauenswürdig wahrgenommen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wieso wir tatsächlich dann auch Verhaltensänderungen sehen. Aber eben, wir sehen ja auch, dass wirklich diese Information über die Berufe den Effekt hat. Das heißt, es scheint hier einfach noch nicht genug Information zu geben. Wir haben die Eltern auch gefragt, wo sie sich informieren über Berufsmöglichkeiten. Und bei Eltern zeigt sich noch sehr viel Print. Was, glaube ich, was ist, was bei Kindern zum Beispiel gar nicht mehr funktionieren würde. Da müsste es wahrscheinlich auf TikTok sein. Während Eltern wirklich noch mehr auf traditionelle Medien zurückgreifen. Also wahrscheinlich Informationen in traditionellen Medien wäre ein Vorschlag basierend auf den Ergebnissen.
Ein sehr spannender Teil der Studie war die sogenannte Videointervention. Du hast vorher ja auch schon erklärt, wie es abgelaufen ist. Was waren hier die großen Erkenntnisse?
Also für uns sehr spannend war, dass wir eben gesehen haben, dass vor allem das Karrierevideo einen positiven Effekt auf die Investitionsbereitschaft der Eltern hat und vor allem im Bereich Geld zu investieren. Und das ist interessant, weil es eben ein kausaler Zusammenhang ist. Ein 90-sekündiges Video, das ein bisschen Information zu MINT-Karrieren bereitstellt, erhöht die Bereitschaft zu investieren in unserem Setting natürlich. Das Fähigkeitenvideo hingegen zeigt keine signifikanten Ergebnisse. Es geht in eine ähnliche Richtung wie das Karrierevideo, aber es ist alles nicht statistisch signifikant. Und das finde ich spannend auch aus einer Policy-Perspektive, weil es uns vielleicht ein bisschen eine Richtlinie gibt, okay, welche Informationen sollten wir bereitstellen? Und auch wenn man sich die Mechanismen ein bisschen überlegt, finde ich, ist es eigentlich relativ logisch, dass das Karrierevideo vielleicht die größeren Effekte zeigt. Weil wenn ich jetzt dir zum Beispiel sage, okay, deine Tochter ist super in MINT und du weißt aber, nein, meine Tochter ist super in anderen Sachen, aber MINT-Fächer sind nicht ihr Ding. Wieso solltest du dich von meiner allgemeinen Information beeinflussen lassen? Hingegen, wenn du dich nicht mit MINT-Berufen auskennst und bekommst da neue Informationen, ist es viel logischer, dass du dann deine Einstellungen oder deine Überzeugungen vielleicht überdenkst.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, zu einer dauerhaften Veränderung des Verhaltens hat es ja nicht geführt. Heißt das, man müsste sie immer wieder zeigen oder natürlich leicht abgeändert, aber man müsste Eltern immer wieder mit solchen Karriereinformationen konfrontieren?
Schwierige Frage, nicht ganz klar zu beantworten. Also vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung. Wir haben nach der Hauptstudie ein paar Wochen später noch eine zweite Befragung durchgeführt, wo wir wieder diese Stereotype abgefragt haben. Also es kam nicht zu einer erneuten Investitionsentscheidung, sondern wir haben uns jetzt angesehen, gab es eine nachhaltige Änderung der Wahrnehmung von MINT-Berufen bzw. geschlechterspezifischer Stereotype. Und da zeigt sich, dass es keine nachhaltige Änderung gibt. Ich glaube, die Schlussfolgerung, mehr ist besser, ist nicht zwingend die richtige. Ich würde mir eher denken, dass es wichtig sein könnte, Informationen zum richtigen Zeitpunkt zu geben und sie mit einer anderen Entscheidung zu verknüpfen. Also ich bin vielleicht jetzt im Moment durch die Information motiviert. Kann ich mein Kind jetzt zu einem MINT-Lerncamp anmelden? Das heißt, ich melde das Kind an und bekomme dann weiterhin die Rückmeldung, okay, MINT kann spannend sein, das kann meinem Kind vielleicht auch Spaß machen. Und dadurch ändern sich dann vielleicht auch meine Einstellungen langfristig. Und es ist auch relativ in line mit dem, was wir in anderer Forschung sehen, dass so kurze Informationsvideos, das sind 90 Sekunden, nicht zwingend langfristige Stereotype verändern können.
Also Timing ist key.
Ich glaube ja.
Simone, danke sehr. Bevor wir in die Abschlussrunde starten, Simone, interessiert mich jetzt noch eine andere Publikation von dir. Diese heißt Can Being Competitive Harm You, Even More So If You're a Woman? Sie wurde 2025 publiziert im Journal of Economic Behavior and Organization, wurde gemeinsam von dir mit Jakob Möller und Anita Zetnik verfasst. Übrigens, lustiges Detail am Rande, Anita Zetnik ist die Mutter von einem der besten Volksschulfreunde meines Sohnes. Also liebe Grüße, falls du sie wieder mal siehst. Was kam bei dieser Studie raus? wir ermutigen wir Mädchen eigentlich, mutig zu sein und sich auch zu behaupten. Ist das der richtige Weg?
Ja, das war genau die Frage, weil was mich bei der Studie motiviert hat, war dieses Bild von, wir sagen Mädchen die ganze Zeit, okay, traut euch, geht's in diese schwierigen Berufe, geht's in diese schwierigen Studien rein. Und was ist, wenn sie dann keinen Erfolg haben? Kommen die Leute dann auf sie zu und sagen sie, ja, na eh klar. Also, wieso hast du es denn probiert? Du hast da nichts verloren. Schau, dass du was anderes findest. Und es ist quasi, sie werden nicht mehr aufgehoben in der Gesellschaft. Oder ist das nichts? Also gibt's quasi ein Risiko für Mädchen oder Frauen, das wir unterschätzen, wenn wir sie so ermutigen, kompetitiv zu sein und sich was zu trauen. Und unsere Studie findet, dass es diesen Backlash nicht gibt. Natürlich, es ist ein experimentales Setting, es ist sehr abstrakt, also ich möchte die Ergebnisse dieser Studie auch nicht überbewerten, aber wir finden im Großen und Ganzen nicht, dass es negative Auswirkungen auf also Frauen in unserem Sample hat. Was interessant ist, Leute, die schon Backlash ausüben gegenüber Frauen, sind die mit sehr, sehr starken Geschlechterstereotypen. Also die, die angeben, okay, Frauen sollten jetzt eigentlich nicht wirklich in Wettbewerbe eintreten und andere Dinge und da sehr starke Stereotype haben, für diese sehr spezielle Gruppe finden wir den Backlash, den wir erwartet haben. Mhm.
Aber bei den anderen ist es sozusagen hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen.
Genau.
Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Wenn du dir eine Veränderung wünschen könntest, die Mädchen vielleicht den Zugang zu MINT erleichtert, welche wäre das?
Ich glaube, es ist ein bisschen ein genereller Wunsch und wahrscheinlich auch ein sehr großer. Ich würde mir wünschen, dass wir es in Österreich schaffen, Karriere und Familie für Frauen nicht als zwei gegensätzliche Dinge darzustellen. Weil auch gerade in MINT-Berufen hat man oft hohe Karrierechancen. Und ich habe das Gefühl, in Österreich ist immer so, ja, du kannst nur eins von beiden machen, weil beides geht nicht. Vor allem als Frau. Als Mann kein Problem. Und ich glaube, wenn wir da ansetzen können, dann wäre viel geschafft.
Es ist ja auch so vielleicht, also ich finde immer wieder gerade MINT-Berufe, sie werden ja eben, das kommt ja auch aus der Studie heraus, teilweise sehr familienunfreundlich gesehen, was aber definitiv teilweise einfach nicht stimmt. Ja, also man hat so ein abgeschlossenes Projekt. Ich glaube, oft sieht man vielleicht auch die Forschung, wo man tagelang in Forschungslaboren und nächtelang in Forschungslaboren sitzt. Aber gerade, ich weiß es aus der Industrie, gibt es Bereiche, wo man vielleicht sogar fast geforderter ist als im MINT-Bereich. Auch das kann man wieder nicht pauschalisieren. Aber ich glaube, hier muss noch viel Aufklärungsarbeit meiner Meinung nach geleistet werden. Simone, bevor wir uns jetzt verabschieden, wollen wir es nochmal genau wissen. Du darfst jetzt aus unserem Mentality-Pod zwei Fragen ziehen und sie uns bitte vorlesen und dann beantworten.
Okay. Was sollte man Eltern über Technik MINT sagen, das niemand sagt? Schwierige Frage, aber vielleicht da die hoffentliche Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, auch im MINT-Bereich. Und die zweite Frage, künstliche Intelligenz, dein Freund oder Feind? Freund, wenn richtig angewendet.
Klar, das heißt, alles, was die künstliche Intelligenz sozusagen ausspuckt, muss klarerweise validiert werden. Und gerade in der Wissenschaft ist das, glaube ich, natürlich key, oder?
Ja, nicht einmal nur das, was mich tatsächlich mehr interessiert und wo ich mir mehr Forschung dazu wünschen würde, ist, was macht's mit Kindern, wenn sie mit AI aufwachsen und mit AI lernen? Weil ich habe das Gefühl, wir werden ein bisschen faul. Also man denkt oft selber nicht mehr tief nach, sondern man fragt halt schneller mal ChatGPT, wie ich denn das Problem lösen kann. Und wenn ich das dauerhaft mache, weiß ich nicht, was das wirklich mit der Entwicklung von einem Gehirn von einem Kind macht, wenn quasi immer der erste Weg ist, ich outsource das Problem und überlege nicht mehr selber.
Definitiv richtig. Und der Junior Expert geht teilweise auch verloren, ne, weil das Training teilweise von der KI übernommen wird.
Genau.
Unser Motto bei der Mentality Stiftung ist, du kannst mehr als deine Rolle. Welches ist dein Lebensmotto?
Mein Lebensmotto ist von meiner Schwiegermutter geklaut und es ist, am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
Sehr schön. Und wirklich zuletzt, bitte eine Empfehlung für einen Podcast. Welcher ist dein Lieblingspodcast oder welchen möchtest du empfehlen und ebenso eine Buchempfehlung?
Also für einen Podcast bin ich ein großer Fan von Alles gesagt und da besondere Folgen wie Eva Menasse oder Antje Boetus. Da kann man was über Meeresbiologie lernen, also sehr spannend.
Wie lange haben die gedauert jeweils?
Das weiß ich nicht auswendig. Ich glaube, der von der Eva Menasse geht über 7 Stunden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es empfiehlt sich für längere Laufrunden.
Ja, genau.
Genau. Und Buchempfehlung ist ein bisschen schwierig, aber ich habe mir das Buch ausgesucht, das mich zur Verhaltensökonomie gebracht hat, damals als kleine Bachelorstudentin. Und es war Freakonomics von Stephen Levitt und Stephen Dubner. einfach nur, weil es für mich die Begeisterung für Verhaltensökonomie geweckt hat.
Ah, spannend. Muss ich mir gleich kaufen. Danke sehr. Liebe Simone, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns warst und uns die Studie näher erklärt hast, die Findings und beziehungsweise auch welche Schlüsse wir daraus ziehen können. Ich glaube, insofern, dass das besonders wichtig ist, wie ich ja auch schon erwähnt habe, die Ergebnisse der Studie sind ja wirklich ein Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, wir möchten gerne einen Podcast machen, wo wir Berufe im MINT-Bereich, vor allem auch Eltern, erklären, natürlich auch den jungen Frauen und auch der Gesellschaft insgesamt und den Arbeitsalltag darstellen, um hier mit Stereotypen aufzuräumen. Also insofern ganz, ganz herzlichen Dank. Euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Einschalten. Gerne den Podcast weiterempfehlen, gerne auch uns ein Feedback schicken und gerne auch, wie immer, das nächste Mal wieder einschalten. Danke sehr.
Ein Podcast der Mentality Stiftung. Redaktion Anna Koschitz. Sounddesign Veli Chattakash.